Und da sind wir auch schon wieder zurück, denn geht hier sofort weiter und muss mich entschuldigen, ich habe natürlich als Nicht-Informatiker wieder einmal den Witz nicht verstanden. Deswegen sind es keine Millionen Gründe, sondern nur 64 Gründe, Linux zu benutzen. Also viel Spaß bei, denke ich, diesem sehr interessanten Vortrag.
Ja, willkommen zu meinem Vortrag. Wie gesagt, 64 Gründe, um auf Linux zu wechseln. Warum man von Linux nicht wieder wegwechseln will, Linux zu lieben, oder warum Linux einfach cooler, besser, schöner ist als Windows. Natürlich kann man sagen, Linux ist nur der Kernel, es geht allgemein um freie Software auf Linux, von denen einige auch schon auf Windows verfügbar ist. Natürlich würden vielleicht Geeks als erstes euch sagen, ihr sollt auf Linux wechseln, weil das frei ist. Dummerweise hat das noch nicht so wahnsinnig viele Leute überzeugt. Vor allen Dingen Leute, die nicht programmieren können, können sich überhaupt nicht dafür begeistern, dass man sich den Source-Code von allen Programmen ansehen kann und den selber ändern kann und weitergeben darf. Deswegen, ja, dieser Grund ist natürlich bekannt und vorhanden. Den habe ich jetzt aber gar nicht erwähnt in meinem Mindmap. Also, um Dev by PowerPoint zu vermeiden, gibt es keine Folien. Ja, ein erstes wichtiges Thema, wie ich schon einige Familienmitglieder zu... Also, es ist eine Sammlung von Gründen, weshalb wirklich Leute gewechselt sind, die ich kenne teilweise oder die andere überzeugen könnten. Ich habe ja als Teaser reingeschrieben, wie überzeugt man seine Mutter davon, zu Linux zu wechseln. Es kommt auch der Grund vor, warum meine Mutter Linux benutzt, warum mein Mann Linux benutzt, warum ich zu Linux gewechselt bin letztendlich. Werde ich an der entsprechenden Stelle erwähnen. Ja, ein ganz wichtiges Thema heutzutage, natürlich die Sicherheit des eigenen Computers. Es ist sicherlich ein überzeugender Grund, auf Linux zu wechseln, weil man sich keine Sorgen mehr machen muss, dass Viren, Trojaner, Dialer sich auf dem Rechner einnisten, dass einem die Kreditkartendaten gestohlen werden, die Daten verloren gehen oder irgendwas. Aber nicht nur, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, es erhöht auch ganz stark die Bequemlichkeit der Computerbenutzung. Man muss sich einfach nicht mehr ständig um so einen blöden Virenscanner kümmern und den updaten und alles Mögliche oder vergleichen, welchen Virenscanner man jetzt am besten benutzen sollte. Dadurch wird der Rechner auch schneller. Einige ältere Rechner mit den aktuellen Virenscannern sind kaum noch benutzbar, weil der einfach die ganze Rechenzeit benötigt. Ja, wie gesagt, nicht mehr um die nervigen Updates kümmern. Keine Firewall ist so eine Sache. Gegebenenfalls braucht man natürlich auch unter Linux eine Firewall, was man halt, je nachdem, was man für Programme installiert. Wenn man halt seinen Rechner von außen per SSH zugreifbar macht, muss man sich das halt überlegen, was man da gegen unternimmt. Aber mit keiner Firewall meine ich kein komisches Icon, das unten in der Ecke ist und ständig aufpoppt und sagt, da war ein Portscan, da war ein Portscan. Panik! ja, bequemer ist es auch, dass man je nach Linux-Variante, also einige Sachen, die ich erwähne, stimmen jetzt nur für manche Distributionen, nur für manche grafischen Oberflächen. Ich benutze Kubuntu, manche Sachen stimmen dann halt nur da. Aber prinzipiell ist es so, dass man Möglichkeiten hat, Sachen als Root auszuführen, also als Administrator auszuführen, ohne sich auszuloggen, als Administrator einzuloggen. Und diese zusätzliche Bequemlichkeit ist im Prinzip auch der wesentliche Unterschied. Unter Windows hat man ja auch die Möglichkeit, nur dummerweise sind die Leute trotzdem alle als Administrator im Internet und ziehen sich wieder die Viren zu, weil man ja als Nicht-Admin nichts installieren kann und nicht mal seinen Virenscanner updaten kann. Also, endlich kann man seinen Computer benutzen, um alle möglichen Dinge im Internet zu tun, die Windows-Benutzer merkwürdigerweise auch im Internet tun, die aber eigentlich nicht angeraten sind. Auf eBay bestellen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob da irgendwas auf dem Rechner ist, was gerade die Login-Daten irgendwo hinschickt, wo das jemand anderes dann mitnutzt, oder halt viel schlimmer, Kreditkartendaten. Online-Banking würde ich gerade noch so unter Windows gelten lassen, seitdem es die TANs gibt, wo eine bestimmte TAN angefordert wird. Aber PayPal nur mit einem Passwort bezahlen. Deswegen, ich sage immer, Windows ist für Computeranfänger viel zu kompliziert. Kann man denen überhaupt nicht zumuten, ihr eigenes System zu administrieren? Wenn ich das sage, lachen die Leute meistens, denken, ich mache einen Witz, ich meine das vollkommen ernst. Und ja, nur mal ein paar Beispiele zu geben, bevor ich mit meinem Mann verheiratet war, hat er einmal meinen Computer benutzt, meinen Zweitcomputer, erzählt mir hinterher, ja, er hat da irgendwas runtergeladen, etwas, was eigentlich harmlos klang, Rezepte oder irgend Zeug. Sagt, ja, das war auf jeden Fall eine sichere Seite, da kam nur so ein Kästchen, da müsste man okay eintippen. Und ja, dann kam da so ein Pop-up und da kam halt speichern und vor Ort ausführen. Aber meinem Rechner kann nichts passiert sein, es kann nichts Schlimmes sein. Er hat nämlich nicht speichern gemacht, also kann es ja nicht dem Rechner geschadet haben. Es ist für Anfänger nicht sicher zu bekommen, das Windows. kommen wir mal vom Thema Sicherheit weg. Also ob es jetzt 64 Gründe sind, ist auch so die Frage. Will man alle Gründe, die ich bisher genannt habe, unter einem Punkt zählen, unter Sicherheit oder alle als einzelne Gründe? Könnt ihr versuchen, es mitzuzählen, ob wir auf 64 kommen. Ich glaube, es sind nicht exakt 64, es war nur so eine schöne runde Zahl. Eine weitere Sache, mit der man Leute gut für Linux begeistern kann, ist das Paketmanagement. Die Softwareinstallation ist viel einfacher. Statt auf irgendeine Website zu gehen und sich irgendeine Setup-Exe runterzuladen, die natürlich erstmal nach Viren zu scannen, sagt man einfach seinem Paketmanagement-Programm, installieren wir mal das und das. Und man holt sich das selber aus den Paketquellen, installiert auch alle Abhängigkeiten und hält alles aktuell. Bei Windows wird ja nur Windows an sich und vielleicht noch Microsoft Office und sowas mit aktuell gehalten, aber die ganzen anderen Programme, entweder halten die sich selber aktuell oder sie tun es erst halt nicht. Dann haben sie halt irgendwann mal eine Sicherheitslücke. Während, ich glaube, quasi jede Linux-Distribution, die inzwischen irgendwie verwendet wird, also sich automatisch darum kümmert. Metapakete sind auch eine angenehme Sache. Ein Paket, das nur Abhängigkeiten definiert. Man sagt, man möchte alle Programme, die mit folgendem Thema zu tun haben oder die eine bestimmte Aufgabe erfüllen, dann können die alle zusammen installiert werden. Das ist ja unter Windows überhaupt nicht möglich. So. Sehr begeistern kann ich viele Leute dafür, dass das Programmmenü einfach viel logischer ist. Unter Windows trägt sich immer der Hersteller ein und dann darunter die einzelnen Programme. Und hier ist es nicht nach Hersteller oder irgendwas sortiert, sondern nach der Gruppe. Und das kann ich auf meinem Rechner nicht sehen, weil die irgendwie wieder verschieden auflösen. Hier sieht man es, Büroprogramme, Entwicklung, Grafik, Internet. So kann jeder finden, was diese Programme tun. Und dann steht halt auch immer noch eine Erklärung dabei. Natürlich kann man als Anfänger nicht wissen, dass zum Beispiel Thunderbird ein E-Mail-Programm ist, aber steht halt daneben und so weiter. Deswegen Beschreibung und Zweck. So. Dann ein Grund, Linux zu benutzen, können durchaus Spiele sein. Natürlich nicht gewisse Ballerspiele, die es häufig nur für Windows gibt und auch manche Nicht-Ballerspiele, aber so eher so Spielchen. Ja, der Grund, warum meine Mutter Linux benutzt, ist dort mit einem Sternchen markiert, Mahjong. Sie benutzt Xubuntu, weil es das beste Mahjong hat, das es gibt. Ich habe sie nicht mal installiert. Ihr Freund hat rumgesucht, hat verschiedene kostenlose Programme für Windows runtergeladen und noch im Internet geschaut, wobei die auf dem Land wohnen, keine gute Internetverbindung haben. Alles ein bisschen schwierig. Und das Gnome-Mahjong, das GTK-Mahjong ist einfach am besten. Deswegen besuche ich meine Mutter und denke, Moment, du hast da ein Linux. Ach, habe ich das? Keine Ahnung, so ein komisches Zeugs da. Okay. Ja, Frozen Bubble. Ich war längere Zeit Administrator in dem Linux-Pool meiner Fakultät. Mathematik, Informatik in Mannheim und wir haben immer gesagt, wenn wir Frozen Bubble mal deinstallieren, sinkt die Auslastung unseres Linux-Pools sofort um 50%. Für mich war auch im Linux-Pool das Tetris im Netzwerk. Also wir haben uns als Administratoren schon mal so ein Windows mit ein paar Spielen drauf installiert und uns nach der Arbeit getroffen, was gespielt, aber während der Arbeit kann man das schlecht machen, aber währenddessen kann man ganz prima Tetris im Netzwerk spielen. Wo man dann halt, wenn man eine Reihe fertig hat, kriegt der andere die dazu. Ja, K-Blackbox war für mich lange Zeit der Grund, Linux zu starten. Ich hatte Linux neben Windows installiert, hatte vorwiegend Windows benutzt und es gab im Prinzip zwei Gründe, mal eben Linux hochzufahren. Einerseits halt, um was zu programmieren in C, weil halt gleich alle Compiler dabei waren und der andere war, mal eine Runde K-Blackbox spielen. Ist ein kleines Logikspiel. K-Network kannte ich da noch nicht, aber wenn ich es gekannt hätte, wäre das noch schlimmer gewesen. Das hindert einen dann immer so, damit anzufangen zu programmieren, wenn man immer noch mal eine kleine Runde spielen muss. Ja, verschiedene Usability-Sachen, das sind so die Sachen, die ich als erstes so bei Linux bemerkt habe. Also ich hatte noch Windows, als ich an die Uni gekommen bin, dann halt an der Uni Einführungsveranstaltungen, einerseits zu Mathematik, andererseits zu Informatik, vor allen Dingen zu Linux. Und das sind so die Sachen, die mir gefallen haben. Einerseits die magnetischen Ränder. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Dass das so an den Rand schnappt. Also, dass ich halt, das, wenn das so in die Nähe kommt, hüpft das dahin, auch wenn zwei Fenster nebeneinander sind. Vielleicht ist das nur was für Leute mit OCDs, die ihre Fenster immer gut ausgerichtet haben wollen. Aber das vermisse ich unter Windows. Was ich noch viel mehr vermisse unter Windows, unter Arbeit muss ich das leichter benutzen, ist mit der mittleren Maustaste kopieren. Das heißt, man muss nicht irgendwie STRG-C, STRG-V. Man markiert den Text, geht irgendwo anders hin und drückt die mittlere Maustaste und es wird eingefügt. Ich mache das ständig unter Windows und denke, verdammt, ist die Maustaste kaputt, also das Mausrad? Dann so, ach nein! Falsches Betriebssystem, genau. Dann, was ich auch sehr mag, 4 Desktops, jetzt teilweise sind auch nur 2 voreingerichtet, man kann sich natürlich auch eine andere Anzahl einstellen und dass man die Programme auch zwischen den Desktops verschieben kann. Kommt diese. Da sieht man die 4 Desktops und ich könnte jetzt das Programm dort unten auch nehmen und auf den anderen Desktop rüberschieben, muss ich aber auch nicht, ich kann auch da auf eine andere Arbeitsfläche das tun. Es gibt Zusatzprogramme für Windows, die das teilweise nachbilden können. Aber die meisten Leute wissen nicht mal, dass es das gibt und auch nicht, ja, wie praktisch das einfach ist. Ja? Ah, prima. Die kommt auch noch später. Und dann mit den zuletzt offenen Programmen, dass die wieder starten. Bei Windows 98 ging das am Anfang. Dann kam irgendwann ein Update, dann haben sie gesagt, das war nie ein Feature. Das war nur ein Bug, dass das funktioniert hat. Und dann ging es nicht mehr. Dann ging es nicht mehr. Und ich glaube, dass es immer noch nicht geht. Zumindest bei meinem Rechner auf Arbeit starten die, nur die Programme automatisch, die im Autostart sind. Vielleicht kann man es irgendwie hinbekommen. Ich weiß noch nicht wie. Auch bei Linux kommt es drauf an, auf welchen Session, auf das Session Management, was man eingestellt hat, welche Oberfläche man verwendet und sowas. Bei KDE ist es halt unter Kubuntu zumindest der Standard. Ja, dass man sehr selten seinen Computer neu starten muss, finde ich doch sehr angenehm. Dass man den Tage oder Wochen lang durch. Ach, der Text da drüben nochmal. Naja. Also es gibt ein paar Gründe, um neu starten zu müssen. Wenn man einen neuen Kernel installiert oder bestimmte Treiber. Auch da gibt es inzwischen Möglichkeiten, den Kernel im laufenden Betrieb auszutauschen für Server und sowas. Muss man sich als Privatperson ja nicht antun. Aber wenn ich neue Software installiere oder ein Update mache für mein Office und danach muss ich den Rechner neu starten, da stimmt doch irgendwas nicht. Vor allen Dingen auf Arbeit finde ich es extrem nervig, wenn man so Entwicklungsumgebungen und Sachen da laufen hat und dann muss man die alle erst wieder beenden. Ja, dann natürlich kann man unter Windows auch Sleep oder Hibernate, also so Tiefschlaf machen. Die Frage ist, wie lange und wie oft? Ja, wenn ich das jetzt 3 Wochen mache, dann gab es keinen wirklichen Neustart. Wird das weiter laufen oder crasht es dann einfach? So. Auch ein sehr schöner Grund, auf Linux zu wechseln, ist, dass man mehrere grafische Oberflächen zur Auswahl hat. Bei Windows war es ja früher auch so, dass das unten drunter und die grafische Oberfläche getrennt waren. Das halt DOS war und dann hat man da aus DOS heraus Windows gestartet. So ein bisschen von der Art her ist die Trennung auch bei Windows, bei Linux. Man hat halt das Betriebssystem an sich und dann eine große Auswahl von grafischen Oberflächen. Ich habe mal ein paar Bekannte aufgelistet, vor allen Dingen KDE und GNOME sind bekannt, die haben hier ja auch Stände. Hat GNOME einen? Ich weiß gar nicht genau. Ubuntu gibt es dann auch die Varianten, Kubuntu, Ubuntu mit GNOME, Xubuntu, jetzt neuerdings Lubuntu. Ein Grund, dass, also erstmal kann man sich natürlich aussuchen, was einem angenehmer ist, was einem gefällt. Das GNOME so, sieht so ein bisschen mehr wie macOS aus, vielleicht mag man das lieber oder so. Die andere Sache ist, für alte Rechner kann man einerseits XFACE, also XFCE, Xubuntu benutzen oder halt Lubuntu oder halt irgendein anderes Linux mit dieser Oberfläche, LXDE. LXDE braucht noch weniger Leistung. Zum Beispiel der Rechner von meiner Mutter, da läuft kein Windows XP drauf, der ist zu schwach dafür. Und Xubuntu läuft weitgehend flüssig. Wenn OpenOffice geschaltet ist, dann ist ein bisschen wackelig, aber ansonsten, und Lubuntu war vorhin jemand an meinem Stand, der meinte, Xubuntu braucht zu viel Rechenleistung für seinen uralten PC, aber Lubuntu ist flüssig. Das soll man mal mit Windows hinbekommen, da hat man halt nur die Auswahl, ja, dann installieren wir halt ein Windows 95 oder ein Windows 98. Ja, und dann hat man nur begrenzte Unterstützung für USB oder irgendwas, das ist einfach nicht schön. Deswegen, man hat alle Features eines modernen Betriebssystems mit einem ganz lightweight Oberfläche gegebenenfalls. So, hier kommen wir zu Titelleisten, was auch vorhin schon erwähnt wurde. Einerseits, man sieht hier, dass ich hier links oben mir noch ein paar Knöpfe hingemacht habe. Einer davon ist dafür, um Programme im Vordergrund zu halten. Zum Beispiel, wenn ich mir ein Video anschaue, benutze ich das meistens. Dann tue ich das in den Vordergrund und mache den Browser trotzdem weiter auf Fullscreen und schiebe das Fenster dann halt so hin, dass ich den Text auf der Webseite lesen kann. Ist viel angenehmer, als die Sachen nebeneinander anordnen zu müssen. Dann einrollen, Fensterheber. Das klappt das so zusammen. Das ist, glaube ich, von macOS kopiert. Dann einer der Buttons ist hier zum auf allen Desktops halten. Braucht man auf Windows natürlich nicht, wenn man nur einen Desktop hat. Diese Knöpfe sind einerseits an der Position konfigurierbar. Nicht bei allen Oberflächen, aber bei KDE auf jeden Fall. Zum Beispiel hatte ich auf dem Kieler Linux-Tag eine Besucherin, die bis vor kurzem Atari oder sowas benutzt hat und da sind diese X'e zum Schließen links oben. Natürlich schließt sie sich jetzt unter Linux. Sie musste auf Linux wechseln, weil es keinen Druckertreiber mehr für ihren alten Rechner gab. Schließt sie sich ständig versehentlich die Fenster, weil sie da rechts oben irgendwie vergrößern oder irgendwas halt vermutet und hätte gerne den X-Knopf links oben. Es geht, wenn man das gern haben möchte. Und auch die anderen Knöpfe, wenn man sie halt nicht braucht, macht man sie halt weg. Dann kann man natürlich die Größe ändern, indem man, also minimieren, maximieren, indem man mit der linken Maustaste draufklickt, aber wenn ich zum Beispiel mit der rechten, da sieht man das glaube ich nicht so deutlich, doch, mit der rechten draufklicke, wird es halt in der Breite und mit der mittleren in der Höhe maximiert. Wenn man es braucht, ist eine Spielerei, manche Leute mögen es. Man kann es umkonfigurieren, man kann zum Beispiel machen, dass ein Doppelklick nicht maximiert, sondern dass es halt diese Einrollenfunktion aktiviert, wie man es gern haben möchte. So. Ja, mit Alt und der Maus kann man Dinge tun wie das, ohne die Fensterleiste anzufassen. Vor allen Dingen, wenn die Fensterleiste nicht mehr im Fenster ist, kann man trotzdem seine Fenster verschieben. Finde ich super. Und die andere Sache ist, man kann die Größe ändern mit der rechten Maustaste. Da ich nie diese dummen Ränder treffe, finde ich das super. Und ich habe auch schon andere Leute, ja, getroffen, im IRC halt, so, die das, nachdem sie das erfahren haben, haben sie ihre Fensterdekoration komplett entfernt. Keine Titelleisten mehr, keine Fensterrahmen mehr. Sie sind jetzt wahnsinnig glücklich. Sie werden nie wieder irgendwas anderes benutzen. Mit Alt- und mittlerer Maustaste kann ich zwischen den Fenstern wechseln. Und so braucht man jetzt, also ohne runterzugehen und zu der Kontrollleiste zu wechseln. Wo wir gerade beim Wechseln von Fenstern sind. So, die Fenster zu wechseln ist doch viel angenehmer, als da unten zu so einer Kontrollleiste hin zu navigieren und zwischen diesen Fenstern rumzuklicken, vor allen Dingen, wenn man sie nicht sieht. Ich kann einerseits alle die Fenster von allen Desktops anzeigen lassen oder nur die vom aktuellen. Dann das Alt-Tab. Ich sag mal, ist ein bisschen wie der Vista-Effekt, aber besser. Man kann das Alt-Tab umkonfigurieren, wenn man halt lieber so eine normale Liste, so eine traditionelle Liste haben möchte, kann man das auch haben. Man kann sich aussuchen, ob Alt-Tab zwischen den Fenstern auf dem aktuellen Fenster oder auf allen Fenstern wechseln soll. Ja, auch die Fensterleiste an sich. Da sind jetzt zum Beispiel nur die Fenster des aktuellen Desktops. Standard wäre, dass die von allen Desktops angezeigt werden. Man kann es auch einstellen, dass nur die, die minimiert sind, angezeigt werden, weil die, die nicht minimiert sind, kann man halt auf andere Weisen wechseln, wie halt mit Alt- und mittlerer Maustaste. Die Kontrollleiste an sich, also nicht nur die Fensterleiste, hat halt verschiedene Vorteile. Also einen, den ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, das, was man kurz gesehen hat. Man sieht diese Vorschau, wenn man die Maus drüber hält. Man kann alles verschieben. Die Uhr muss nicht rechts sein, wenn man die nicht rechts haben möchte. Und das Menü muss, der Menübutton muss auch nicht links sein. Sie muss auch nicht 100% einnehmen. Sieht man das? Ja, man sieht es ein bisschen. Da links sind ein paar Pixel frei. Ich will nicht, dass die bis ganz nach links geht, weil in der linken unteren Ecke habe ich auch eine Funktion. Und dann komme ich teilweise an die Ecke ran, wenn ich den Button drücken will. Also mache ich ihn ein paar Millimeter weg. Man kann auch das dynamisch machen. Ich kann eine Minimal- und Maximalbreite vorgeben. Ich kann es jetzt schlecht zeigen, weil ich mich jetzt die ganze Zeit umdrehen muss. Aber es ist auch ganz intuitiv einstellbar. Wenn ich da auf diesen Einstellungsbutton gehe, mal sehen, ob ich das hinkriege, dann kann man da einfach per Drag and Drop die Minimal- und Maximalgröße da einstellen mit diesen beiden Reglern, die man da kaum erkennen kann. Auch die Höhe frei wählbar. Und wenn ich mehrere Kontrollleisten will, dann habe ich halt mehrere. Zum Beispiel auf meinem Zuhause habe ich zwei Bildschirme. Auf dem einen habe ich halt so eine Kontrollleiste wie die, wo auch dann zum Beispiel nur die Fenster des aktuellen Desktops drauf sind. Und auf dem rechten habe ich halt noch eine mit allen von allen Fenstern von allen Desktops. So. Ja, da habe ich zwischendurch mal die Farbe gewechselt irgendwie. So, man ist nicht daran gebunden an die Menüauswahl. Also bei Windows hat man ja auch die Auswahl zwischen Neuem und Klassischem. Bei Linux, je nach grafischer Oberfläche halt, K-Menü und Classic, dann noch das Lancelot. Muss ich wieder. Also. Da habe ich zum Beispiel das normale Menü. Und dann halt hier den. Ja, geht das auch? Lancelot Starter, wenn man den halt lieber haben möchte. Jeder hat halt seine eigenen Vorteile. Halt das K-Menü habe ich ja vorhin schon mal gezeigt, mit diesen minimalen Mausbewegungen, durch dieses Rüberscrollen. Gerade auf dem Netbook finde ich das sehr angenehm. Man kann, das habe ich jetzt nicht hier hingeschrieben, man kann auswählen, mit welcher Tastenkombination man es öffnen möchte. Ich habe hier keine Windows-Taste. Unter Windows könnte man es ja mit einer Windows-Taste öffnen oder halt auch nicht, wenn keine da ist. Man kann hier suchen nach irgendwelchen Programmen. Okay, Firefox wäre eh schon in der Liste da gewesen. Auch nach der Beschreibung. Und das ist unter Windows geht es begrenzt. Da ist es aber so eine komplette Suchfunktion, die auch die Dateien mit durchsucht, die dann sehr lange braucht, bis sie überhaupt ein Ergebnis bringt. Ich merke das jeden Tag auf Arbeit. Ja, dann diese Favoritenfunktion, die man gesehen hat, diese erste Seite, die man selber festlegt, finde ich sehr angenehm. Und dass man im Rechtsklick viele Funktionen hat, halt zur Arbeitsfläche hinzufügen, zur Kontrollleiste hinzufügen, entfernen und sowas. Geht unter Vista auch, aber wer will schon Vista? Das klassische K-Menü hat dafür andere Vorteile. Man kann alle Teile konfigurieren, nicht nur den eigentlichen Programmteil, sondern auch was da drunter und drüber so ist, kann man sich umstellen. Bei Lancelot kann ich jetzt ein bisschen schwierig zeigen, aber das ist, es wird alles durch Berührung aktiviert. Wenn man über etwas drüber geht, ich muss das nochmal machen, scheint so ein Symbol, und dann habe ich das nicht angeklickt, sondern halt, wer halt lieber so Berührungsnavigation mag, kann halt das benutzen. Ich mag lieber per Klick, deswegen. Und man kann halt mehrere Menüs parallel haben, in der einen Leiste das, in der anderen das, oder auch zwei verschiedene Menüs in einer Leiste, wie man halt lustig ist. Und es gibt auch ganz alternative Programmstarter, die gar keine Menüs sind, die vor allen Dingen für Netbooks von Vorteil sind, die dann so im Hintergrund eingebettet sind. Ja, hier, ein Grund, um auf Linux zu wechseln, Vista. Vista war sowieso eine groß angelegte Marketingaktion von Microsoft für Linux. Und ich finde es sehr interessant, was für Symbole hier vorgegeben sind in diesem Mindmapping-Programm. Bei Windows 7 könnte man jetzt sagen, ist ja besser. Ich meine, klar, schlechter hätte es ja auch nicht werden können. Aber es ist schon besser. Es läuft auf Netbooks oder überhaupt auf PCs mit weniger als 3 GB RAM. Und sie haben schon einiges verbessert. Aber es gibt schon Sachen, die Leute dazu bringen werden, das ist nicht mehr zu benutzen. Also ein Teil, diese zusätzliche Sicherheit, die erreicht wird, wird teilweise durch diese Software-Signierung erreicht. Und was mir auch erst nicht so klar war, es gibt anscheinend da sehr große Unterschiede zwischen der 32-Bit- und der 64-Bit-Version. So, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, kann man unter der 64-Bit-Version nur Sachen installieren, die signiert sind. Und in ein paar Jahren werden 32-Bit-Computer keine große Bedeutung mehr haben. Das heißt, kostenlose Software, da wird sich keiner die Mühe machen, so eine Signierung zu besorgen, ist ja nicht kostenlos. Deswegen denke ich, dass das auch einige Leute dazu bewegen wird, auf Linux zu kommen. Okay, kommen wir zu was ganz anderem. Kompositionstaste. Ich liebe sie. Damit kann man Buchstaben schreiben, die sich aus zwei Zeichen oder zwei Buchstaben zusammensetzen. Man drückt halt die Kompositionstaste, lässt sie los, drückt dann halt zum Beispiel N, lässt sie los, drückt die Tilde. Oder vielleicht war es auch umgekehrt. Ich glaube Tilde und dann N. Klar, SZ und Ö können wir auf unserer Tastatur auch so schreiben. Auf einer Schweizer Tastatur sieht das mit dem SZ schon anders aus. Klar, die können auch ihr SS nehmen. Aber ja, auch einige Symbole, die jetzt keine Buchstaben sind. Man kann sich auslegen, auf welche unbenutzte, sinnlose Taste man sie legt. So die Windows-Taste oder sowas. Menü-Taste, Caps Lock. Dass man sie nacheinander drückt, finde ich einen großen Vorteil gegenüber gleichzeitig. Also ich mit 3 Tasten gleichzeitig ist schon ein bisschen schwierig. Und da ich auch die No-Dead-Keys-Einstellung bevorzuge, weil man einfach die Akzente und auch Dach so als normale Zeichen doch recht häufig benötigt als Entwickler, ist das dadurch erst möglich, dass ich ja nicht noch die Leertaste drücken muss, dass ich trotzdem halt noch Buchstaben mit Akzent schreiben kann. Ein verwandtes Thema. mit Alt-GR. Ich habe hier einfach nur die Alt-GR-Taste gedrückt und ein bisschen auf meiner Tastatur rumgehämmert. Nichts Besonderes. Vor allen Dingen muss ich keine Char-Map aufrufen und die Zeichen einzeln einfügen. Unter Windows sind da halt nur das Add, das E für das Euro-Zeichen und das Mü-Zeichen belegt. Unter Linux sind sie halt alle belegt und auch nochmal mit Großschreibung. Also da das Add ist dann groß, das Omega und sowas und kleines und großes Zorn und so weiter. Sind schon viele nützliche Zeichen dabei. Da ich Spanisch lerne, mag ich vor allen Dingen mit dem Enders und das umgedrehte Ausrufezeichen und Fragezeichen. Da hätte ich unter Windows viel Mühe. Ja, mein Grund für eher fortgeschrittene Benutzer, das soll ein größer, also viel besser heißen. Shell-Skripte sind einfach viel besser als Batch-Dateien. Also wer schon mal Batch-Dateien irgendwas Vernünftiges versucht hat zu programmieren, der wird sich dann wieder nach einer Bash sehnen. Man kann. Das ist ja Batch, das ist ja nicht Shell-Scripting wie unter Linux. Also die neueren Windows-Versionen haben schon bessere DOS-Befehle zur Verfügung, aber trotzdem nicht so umfangreich und einfach und flexibel zu machen wie unter Linux. Also so Schleifen oder sowas ist immer noch ein bisschen anstrengend. Generell, viele Sachen kann man auf der Konsole einfach schneller machen. Muss man nicht, man kann alle Sachen grafisch installieren, man kann aber auch schnell einen Befehl eintippen, wenn man sowieso weiß, wie es geht. Das ist jetzt nicht unbedingt für die meisten Grund, auf Linux zu wechseln, aber es ist für viele ein Grund, nie wieder wegzuwollen, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Ja, der Dateimanager. Ich glaube, ich zeige das am besten mal. So. Also, was ich an dem Dateimanager mag, zum Beispiel, also erstmal, es gibt Tabs. Das ist ja unter Windows noch gar nicht drin. Dann, dass ich halt diese Seitenleisten, Informationen und Ordner, dass ich sie ändern kann. In der Breite einfach. Ich glaube, es geht immer noch nicht unter Windows, oder? So triviale Dinge. Ich kann sie, wenn ich die gern rechts haben will, dann habe ich sie halt rechts, dann habe ich sie halt alle rechts, vor allen Dingen auf dem Netbook, wo man so wenig Platz hat. Ich kann sie halt übereinander haben im Sinne von vertikal übereinander. Ich kann sie übereinander haben im Sinne von gestackt, so mit Tabs zum Wechseln. Ich kann sie mit Tastenkombinationen auf und zu machen. Das finde ich auch sehr wichtig. Auch, das ist ja nicht eine Seitenleiste, das ist eine Untenleiste, aber dass die Konsole einem dann auch folgt, die kann man, dass man die auch alle abtrennen kann. Vor allen Dingen für die Konsole ist es halt nützlich. Die kann ich auch woanders hin machen, wenn ich will. So. Mal sehen, habe ich alle Sachen gezeigt. Man kann aussuchen, welche man hat. Abdocken. Okay, Filter. Ich werde echt wahnsinnig unter Windows, wenn die nicht bald mal einen Filter einfügen. Ich will jetzt den Artikel über Kiel finden. Also fange ich an, das einzutippen und da ist er. Und es ist schrecklich unter Windows. Es ist nicht auszuhalten, dass es diese Funktion nicht gibt. Das Editieren der Adressleiste kann man ja auch unter Windows, zumindest unter Vista, ändern. Also erstmal der Normalzustand, diese nicht editierbare Leiste, kann man halt länger draufdrücken, um dann halt Unterordner anzeigen zu lassen oder halt, wenn es so dazwischen klicken und sowas. Aber man kann hier auch einfach hinklicken, dann kann man es auch eintippen, wenn man halt das lieber haben möchte. Und dann kann man hier hinklicken, um sie wieder in den anderen Zustand zu überführen. Man kann auch umstellen, dass es standardmäßig immer editierbar ist, wie man es halt lieber möchte. Splitten, Spalten, Tabs. Tabs habe ich gezeigt. Splitten ist das, um in halt zwei verschiedene Ordner parallel zu haben, um halt Sachen verschieben zu können. Sehr angenehm. Aber das geht ja notfalls noch mit zwei Fenstern. Spalten ist was ganz anderes. Das ist eine Funktion, die man eventuell von macOS kennt. Wenn man diese Ansicht einschaltet, dann gehen die Ordner, der nächste geht dann immer nach rechts auf und so, dann sind die in Spalten nebeneinander. Ich glaube, ich habe alles. Ja, dann, ich finde es sehr angenehm, dass man im Conqueror FTP wie Ordner behandeln kann, Drag and Drop und alle Funktionen normal benutzen. Ich finde es schön, dass, wenn ich ja mein Linux installiert habe, muss ich nicht erst gehen und suchen, wo meine CD mit meinem Druckertreiber ist. Der Druckertreiber ist dabei. Es ist sehr von Vorteil, dass die ganzen persönlichen Einstellungen in dem Home-Verzeichnis liegen. versteckt. Man kann dadurch viel einfacher ein Backup machen, während wenn man Windows neu installiert, merkt man hinterher immer, welche Dateien man alle nicht mitgenommen hat. Und auch neue, wenn man neu installieren will, weil man sich sein System zerschossen hat oder irgendwas. Sehr praktisch. Mounten, also Sachen einhängen, ist sehr von Vorteil. Natürlich kann es einem irgendwo egal sein, ob etwas Laufwerksbuchstaben hat oder ob es als Ordner eingehängt ist. Aber wenn man schon mal das gemacht hat unter Windows, man hat einen USB-Stick eingesteckt und hat gebootet, dann hat sich das einen höheren Laufwerksbuchstaben abbekommen als irgendeine andere Festplatte, die man drin hat. Und plötzlich gehen alle Verknüpfungen nicht mehr und die Programme starten teilweise nicht mehr, weil die Programmeinstellungen dort abgelegt sind. Dann überlegt man sich das nochmal, ob das egal ist, ob es Laufwerksbuchstaben sind oder das anders erkannt wird. Generell ist es von Vorteil, dass man Sachen als Verzeichnis einhängen kann, weil dann halt auch Programme sie direkt ansprechen können, als wäre es einfach dieser Ordner und nicht irgendwie eine andere Festplatte, was extern ist, eine andere Partition. Symlinks oder auch Softlinks genannt, könnte man ja meinen, ja, Windows hat ja auch Verknüpfungen, aber Verknüpfungen sind was ganz anderes. Die sind nur für Menschen da, um drauf zu klicken. Die Programme verstehen die nicht. Unter Linux, wenn halt ein Programm denkt, eine bestimmte Datei würde sich in einem anderen Ordner befinden, dann legt man eben eine Verknüpfung an. Dort, wo das Programm das erwartet, nennt die entsprechend verknüpft auf die andere Datei. Man muss es also nicht irgendwie die Datei kopieren oder sowas. Man kann auch Ordner komplett so verknüpfen, sodass Programme dann auch denken, dass dieser Pfad entsprechend passt. Behebt sehr viele Probleme, die einem unter Windows Tage und Wochen lang beschäftigen können. Nie defragmentieren zu müssen, finde ich auch einen sehr schönen Grund. Dann etwas eher für Java-Programmierer. Nie wieder Path-Variablen einstellen. Ich bin in meinem ersten Semester reihum zu meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen gefahren, hab denen ihr Java installiert. Man müsste zwar meinen, Informatiker würden das hinkriegen, aber dem war nicht so. Es gibt auch noch andere Programme, die Path-Variablen erwarten, aber so Java Entwickler haben meistens das als erstes Problem unter Windows. Dann ist es von großem Vorteil, dass Konfigurationsdateien Textdateien sind und nicht in irgendwelcher Registry, Binär, irgendwas Dateien als Keys abgelegt sind. Man kann viel einfacher ein Backup davon machen, versucht man ein Backup von der Registry zu machen, könnt ihr dann wieder komplett einspielen, ihr könnt aber nicht die Sachen irgendwie einzeln zurücksetzen. Ihr könnt das einfach weitergeben, ihr könnt ganz leicht jemandem sagen, ändere in dieser Datei das und das. Oder ihr könnt jemandem eine neue Version einer Datei schicken, wenn ihr wisst, er muss es ändern. Oder wenn ihr gerade erst dabei seid, zu Linux zu wechseln, natürlich das Umgekehrte. Andere Leute können euch einfach sagen, was ihr machen müsst. Während das in der Registry, da trauen sich viele Leute auch gar nicht ran. Man kann sich auch viel leichter merken. Man kann viele Sachen nach einiger Zeit auswendig ändern. Wer lernt schon die Registry-Schlüssel auswendig? Man kann unter Linux Sachen auf der Konsole editieren. Erscheint einem vielleicht nicht so als der große Vorteil, solange bis X nicht mehr startet. Dann erscheint es einem als ein sehr großer Vorteil. Es kommt drauf an, was man mit seinem Rechner einstellt. Ja, manchmal sind es so harmlose Sachen wie auf die nächste Version updaten. Ja, Nano ist ein sehr einfacher Texteditor für die Konsole, den jeder benutzen kann. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse oder Volkshochschulkurse erst besuchen zu müssen. Könner benutzen dann eher VI und Emacs durchaus auch freiwillig, auch wenn X startet, wegen der zusätzlichen Funktionen. Warum Leute Emacs benutzen, verstehe ich zwar nicht. Aber auch für diejenigen, die keine Konsoleneditoren benutzen wollen. Windows hat einfach keinen vernünftigen Texteditor dabei. Und ich meine, das geht so weit, es ist wirklich eine Krankheit, Notepad bzw. Editor nennt sich ja einfach nur. Ich habe bevor ich Linux hatte, ich habe für zwei Softwares bezahlt. Mal abgesehen von Windows-Lizenzen und Spielen. Das eine ist ein Übersetzungsprogramm Babylon und das andere ist ein vernünftiger Texteditor. Ich meine, das ist doch echt daneben. So kann doch kein Betriebssystem sein. Ja, ein paar Sachen, die ich halt angenehm finde als Entwickler, ist natürlich Syntax-Highlighting, automatische Einrückung und so. Interessiert einen als Nicht-Programmierer natürlich nicht so wahnsinnig. Aber zum Beispiel, wenn man unter Windows halt einstellt, Zeilenumbruch, weil das halt sonst alles hinten rechts rausläuft, und dann speichert man und dann öffnet man die Datei wieder, dann sind die Zeilenumbrüche exakt da und die gehen dann nicht wieder weg. Das kann einem schon einiges kaputt machen. Man kann unter Windows nur eine Stufe rückgängig machen und meistens macht er einfach irgendwas rückgängig, was er halt so als eine Stufe auffasst. Also man tippt irgendwas, dann hat man gemerkt, man hat sein Touchpad berührt, ist irgendwo anders was geschrieben, will das rückgängig machen, dann ist gleich der ganze Text weg. Auch vernünftiges Suchen und Ersetzen braucht man unbedingt. Auch, dass man sich aussuchen kann, UTF-8 oder halt die ISO 88591 oder irgendwas. Wenn man mit anderen Leuten von anderen Betriebssystemen Dateien austauschen will, ist das einfach eine Notwendigkeit. Ja, es ist schön, dass eine Brennsoftware dabei ist. Irgendwie ist meine Nero Burning Rom CD immer weg gewesen, wenn ich sie brauche. Amarok. Okay, allmählich läuft es auch auf Windows, zumindest zum Teil. Ich wünschte, sie würden es nicht tun. Es bringt so auch einige Leute dazu, auf Linux zu wechseln. Es ist ein Programm, ja, zum Musik abspielen. Da ich eigentlich nie Musik höre, kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber diejenigen, die es benutzen und die sich regelmäßig Musik anhören, schwören absolut darauf. Dann Grafikprogramme. Ja, bei Windows ist auch ein Grafikprogramm dabei, Paint. Bei Linux hat man erstmal die Auswahl zwischen verschiedenen Programmen, verschiedener Schwierigkeitsstufen, Color Paint, so ein bisschen wie Paint, Krita, so auf dem Niveau von PaintShop Pro, GIMP, so auf dem Niveau von Photoshop. Aber selbst Color Paint, was sehr stark an Paint angelehnt ist, dass es ganz gleich in der Bedienung ist, selbst das kann mehr als Paint. Erstmal kann es transparente Hintergründe machen. Es kann in allen möglichen Dateiformaten speichern und vor allen Dingen kann es nicht nur 3 Stufen rückgängig machen. Das merke ich dann unter Windows immer, wenn ich irgendwie doch mal ein Screenshot auf Arbeit bearbeiten muss. Für GIMP gibt es eine Erweiterung namens GIMP Shop für diejenigen, die sehr an Photoshop gewöhnt sind und sonst ihre Menüpunkte nicht mehr wiederfinden. Da wird dann halt nur das Layout des Fensters so geändert, dass es wie Photoshop aussieht. PDF. Wenn man halt Windows neu installiert, dann fällt einem, also überhaupt, Windows neu installieren ist ja eine mehrwöchige Angelegenheit. Dann merkt man halt erstmal wieder, was man alles noch vergessen hat. Schwierig ist es vor allen Dingen dann, wenn man jemand anderem Windows neu installiert. Zum Beispiel hat mein Opa sich ein Virus eingefangen. Ich weiß nicht, wie er das schafft mit 2 Stunden Internet im Monat, aber irgendwie. Dann fällt einem halt auf, ach ja, man hätte ja noch den Acrobat Reader runterladen müssen. Wenn er halt schon soweit wäre, Linux zu benutzen, ist ein bisschen schwierig, da läuft kein AOL drauf, dann wüsste ich, es ist einfach dabei, ich muss mich nicht drum kümmern. Umgekehrt habe ich aber auch die Auswahl zwischen verschiedenen PDF-Readern und nicht nur Acrobat oder Acrobat. War jetzt zum Beispiel auch der Vorteil, der war nicht von dieser Sicherheitslücke betroffen, der allein durch das Öffnen einer PDF-Datei zu Problemen führt. OpenOffice kann PDFs schreiben, natürlich auch OpenOffice unter Windows, aber ich meine, es ging ja allgemein um freie Software. Und KOffice kann sie sogar lesen. Da, was da so ganz klein steht, was nicht so besonders vorteilhaft ist, der Grund, warum ich letztendlich auf Linux gewechselt bin. Das Skype hat immer mein Windows zum Abstürzen gebracht. Und unter Linux lief es einfach stabil. Und ja, ich meine, allgemein bei diesen ganzen Gründen natürlich, es trifft nicht alles für jeden zu. Ja. Für mich war das wirklich der Grund, warum es dann letztendlich, jetzt ist Schluss mit Windows. Das ist ja nicht nur Skype abgestürzt bei mir, sondern das ist das ganze Windows-System natürlich immer mit runtergekommen. Ja, Instant Messenger, es ist gleich einer dabei, man muss sich nicht erst noch einen suchen. Man hat alle möglichen zur Auswahl, die im Allgemeinen werbefrei sind, beziehungsweise ich glaube alle. Eigentlich jeder dieser Clients kann alle Protokolle und vor allen Dingen Jabber will ich allen ans Herz legen, die es noch nicht haben. Hat keine merkwürdigen Benutzungsbedingungen wie ICQ, dass alles, was ihr darüber redet, die irgendwie verwenden können und es liest keine Firma irgendwie zentral mit und man kann auch Verschlüsselungen verwenden. Generell, Programme können abstürzen, auch unter Linux. Wenn sie irgendwo fehlerhaft programmiert sind, stürzen Programme eben ab. Aber es kommt nicht das ganze System mit runter. Das liegt daran, dass die Verwaltung des Arbeitsspeichers ein bisschen anders gemacht ist. Ja, man kann CD-Images, also ISO-Dateien, wie eine CD behandeln, mounten, so als wäre es eine eingelegte CD. Hat alle möglichen Vorteile, unter anderem ist es unter Windows unmöglich, die MD5-Checksumme zu berechnen. Unter Linux gar kein Problem. T-Timer. Das ist ein kleines Programm, das unten in der Leiste ist und nach 5 Minuten sagt es einem, jetzt ist der Tee heiß. Brauche ich nicht, um Tee zu machen, sondern weil man ja immer eigentlich nur noch 5 Minuten was tun möchte und dann muss man irgendwas anderes tun. Das würde niemals funktionieren, wenn ich nicht Tea-Timer hätte. Ich würde niemals zu irgendwas kommen. Da ich K-Blackbox und so installiert habe, komme ich auch so nicht zu viel. Dann, ja, Videos abspielen, es ist gleich ein Programm dabei, man hat eine Auswahl, nicht die Auswahl zwischen WinDVD, WinDVD und WinDVD. Ja, mit dem Nachinstallieren ist so eine Sache. Natürlich muss man auch erstmal Codex installieren, aber im Allgemeinen ist es so, man installiert ein Paket, ein Metapaket, das alle proprietären Sachen, die man so üblicherweise braucht, von MP3s mit Videoabspielen installiert hat, also als Abhängigkeit definiert hat. Während unter Windows merkt man irgendwann, man schickt jemanden eine AVI-Datei, der sagt, ja, da ist nur Ton und kein Bild. Ja, muss man dem erstmal den Link zur DivX-Seite schicken und schickt man ihm die nächste AVI-Datei, geht wieder nicht. Ah, war High Quality, H264. Ja, muss einen VLC-Player benutzen und so geht das weiter. 64-Bit-Unterstützung ist besser unter Linux, also es läuft inzwischen genauso gut wie 32-Bit. Bei Windows gibt es noch bestimmte Treiber, bestimmte Programme, die es gar nicht gibt für 64-Bit. Keine Zwangsregistrierung. Ist ja so, dass man unter zum Beispiel Windows XP darf man schon noch benutzen, muss aber auf jeden Fall anrufen, es geht überhaupt nicht mehr online. Jedes Mal, wenn man neu installiert, bei neueren Sachen, bei Vista sogar, wenn man nur die Hardware verändert irgendwie, sehr nervtötende Angelegenheit. Man muss es auch mal erwähnen, kostenlos ist natürlich auch ein Grund, auf Linux zu wechseln. Pinguine sind sehr viel niedlicher als komische Schmetterlinge. Also ich sag mal, wie wichtig Pinguine sind, sieht man daran, nachdem ich meinem Mann Kubuntu installiert habe und da kam beim Starten kein Pinguin, war er sehr enttäuscht. die Uhr ist besser. Ich kann mir gleich das Datum anzeigen lassen, das geht unter Windows, glaube ich, immer noch nicht. Dann das mit dem Kalender. Geht jetzt unter Vista endlich, aber wie gesagt, wer will Vista? Ja, man kann es umkonfigurieren, mit, ob die Sekunden angezeigt werden, man kann ganz andere Typen von Kalendern benutzen, analoge, umgangssprachliche, binäre, was man halt gerne möchte, also Uhren. So.
Bitte, bitte immer mal die Mikros benutzen, wenn ihr Fragen habt.
Naja, was mir an der KDE-Uhr immer so gefiel war, dass sie reguläre Ausdrücke akzeptiert. Also man kann einen Text schreiben, dann dieses Prozentsymbol und ein S und dann werden an dieser Stelle die Sekunden angezeigt. Das gefiel mir immer so, dass man das konfigurieren kann, wie man will.
Jo. Bis Windows XP war es so, dass die Leute immer doppelt geklickt haben auf ihre Uhr. Dann kam ja auch das Pop-up mit einem Kalender, um halt irgendwas im Kalender nachzusehen. Erstmal geht das nicht, wenn man nicht der Administrator ist. Und dann gibt es bestimmte Programme, die darauf reagieren, und zwar sehr merkwürdig. Clipper ist ein kleines Programm, das einem hilft, Sachen zwischen Programmen zu kopieren. Das merkt sich mehrere Sachen, die man mal in der Zwischenablage hatte. Ja. Wenn man erstmal Windows installiert hat, erstmal wieder schauen, WinZip, WinRAR installieren, alles nicht nötig. Scan-Programm ist auch immer so eine CD, die sich immer irgendwo aufhält, wo man nicht weiß, wo die ist. Kein Problem mehr. K-Touch. Es war tatsächlich jemand da, mal beim Linux-Tag, nachdem er K-Touch gesehen hat, ein Programm, um tippen zu lernen. War so überzeugt, dass er dann Linux benutzt hat. Es ist gleich ein Download-Manager dabei, bis ich überhaupt unter Windows erfahren habe, dass es so richtige Download-Manager gibt. Hat sehr lange gedauert. Ja, man kann mehrere Leute parallel einloggen. Ist hier auch am Stand immer sehr praktisch, kann ich meinen Messe-User laufen lassen und dann immer mit Steuerung Alt F7 und F9 zwischen den beiden Usern hin und her wechseln, zwischen meinen und Messe-User. Verschieben, kopieren, verknüpfen. Das ist, wenn man irgendeine Datei oder Ordner verschiebt, beim Ablegen legt das nicht einfach dort ab und überlegt sich selber, ob das jetzt verschoben oder kopiert werden soll, sondern es kommt ein Pop-up und dann muss man das auswählen. Das geht unter Windows auch, wenn man mit der rechten Maustaste kopiert. Aber wer weiß das schon. Live-CDs sind eine sehr praktische Sache, die in der Windows-Welt noch vollkommen unbekannt sind. Es ist erstmal sehr angenehm, installieren zu können und währenddessen einfach arbeiten zu können, im Internet zu surfen. Wenn irgendwann mal was schief geht, irgendwas zu retten, auch wenn man dann normalerweise ein Windows benutzt, ist das sehr nützlich. Man kann leichter Images erstellen und man kann es auch mit sich herumtragen und woanders benutzen. Man kann von USB-Sticks installieren. Geht, glaube ich, unter Windows auch nur sehr bedingt. mit einer 8-seitigen Anleitung von der CT, glaube ich. Man kann auf externe Festplatten verhältnismäßig leicht installieren. Das ist nicht trivial, aber es funktioniert. Ja, wenn man so ein Out-of-the-Box-Linux benutzt, das nur KDE-Programme oder nur GNOME-Programme hat, sind die meistens recht gut ineinander integriert. Wenn man das andere Extrem hat, man kann sich auch seine eigene Distribution erstellen, mit relativ geringem Aufwand, je nachdem, basierend auf einer Distribution, kann man das mit anderen entwickeln. Die Installation ist sehr viel schneller. Ungefähr eine halbe Stunde und inklusive kompletter Konfiguration und Installation von allem, was man so braucht, 2 Stunden. Das ist so auch im Wesentlichen der Grund, warum mein Mann jetzt Linux hat. Ich habe versehentlich sein Windows kaputt gemacht bei der... Das war wirklich keine Absicht. Ich meine, wer hätte denn gedacht, dass wenn man so eine XP Service Pack 2 Installation abbricht, dass der nie wieder startet? Also ich habe das wirklich nicht erwartet und dann war halt so, also waren wir noch nicht verheiratet, da hat er noch auch woanders gewohnt und ich musste dann halt wieder nach Hause fahren. So, wir haben noch 2 Stunden Zeit. Das ist genügend Zeit, um ein Linux komplett zu installieren oder ein Windows so teilweise und du kannst den Rest machen. Dann hat er ein Linux gehabt. Und er hat keine Probleme damit. Also er hat weniger Probleme als vorher, ich muss nicht immer irgendwelche Viren entfernen. Knotes sind diese Notizen auf dem Desktop. Gibt es natürlich auch Zusatzprogramme für Linux, für Windows, um sowas zu erreichen. Aber bei Linux ist es gleich dabei. SpeedCrunch ist ein sehr viel besserer Taschenrechner als der Taschenrechner, der bei Windows eingebaut ist. Man kann immer alles sehen, was man eingetippt hat, nicht nur die letzten Zeichen, kann das alles immer wieder kopieren und wieder aufrufen. Ich benutze das relativ oft, deswegen kann ich mich dafür sehr begeistern. Man kann auf die nächste Version upgraden. Es werden vielleicht einige sagen, das kann man unter Windows auch. Dann sage ich, das will ich sehen. Ich meine, diese Behauptung wurde gelegentlich von Microsoft aufgestellt. Ich glaube, dass das noch nicht besonders oft gelungen ist. Ja, Mini-Programme, also Widgets, Gadgets. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Stromanzeige einmal in der Leiste. Und ich habe sie nochmal auf dem Desktop. Und im Prinzip jedes dieser Widgets, Gadgets, wie auch immer, Mini-Programme, lässt sich auf dem Desktop oder auf der Leiste hinzufügen und weiß selber, wie es dann auch anders aussehen muss. Es gibt natürlich auch einige, wo es nicht so viel Sinn macht. Man kann die auch in der Größe verändern, man kann die vor allen Dingen auch in einem freien Winkel drehen. Ich meine, ich halte das nicht für eine besonders wichtige Funktion, aber offenbar halten große Mengen von anderen Menschen das für eine wichtige Funktion. Und wenn die an den Stand kommen, müssen die meistens erst mal eine Uhr hinzufügen und die in einem freien Winkel drehen.
Ich möchte ganz kurz die Gelegenheit der kleinen Pause nutzen, um zu sagen, dass wir knapp in der Zeit sind, nur noch 5 Minuten. Deswegen, wenn noch Fragen vielleicht gestellt werden sollten im Publikum, dann müssten wir damit langsam beginnen.
Fragen?
Ich hätte sogar schon eine. Also ich gebe zu, ich oute mich jetzt als tatsächlich noch Windows-Nutzer, obwohl ich schon ein Semester lang jetzt ein Ubuntu auf diesem netten Gerät hier hatte, aber eine Sache, die ich leider bis jetzt noch nicht wirklich gefunden habe und wo mir auch noch keiner wirklich ein Programm nennen konnte, und zwar Videobearbeitung bzw. Videoschnitt.
AVDemux.
Bearbeitung, also richtig Bearbeitung mit Effekten und allem möglichen. Kino macht's mittlerweile? Gut, dann werde ich es nochmal ausprobieren, aber wie gesagt, das war für mich immer noch die Sache, warum ich gesagt habe, muss doch wieder zu Windows zurück. Ach, hier ist schon, oder?
Ja.
Gut, dann gehe ich mal da hoch.
Weil wir vor uns bei den Pinguinen waren und du den Schmetterling erwähnt hattest. Also ich finde ja immer noch, das beste Windows-Maskottchen ist der Lemming. So im Allgemeinen.
Alle hinterher. Das mache ich schnell weiter, wenn keiner fragt.
Okay, dann sage ich mal was. Also an den netten Herrn da oben, der nach seinem Videoschnittprogramm gefragt hat. Es gibt auch die Möglichkeit, Windows-Programm unter Linux auszuführen. Die nennt sich Wine.
Genau, kenne ich. Aber beim Adobe Premiere wird es dann ein bisschen itzig.
Ja, also gerade Videoprogramme brauchen ja meistens sehr viel der Rechenleistung für sich. Und dann noch unter Wine ist meistens ein bisschen schwierig.
Das kommt mal ganz schnell hin gerade.
Ich benutze für den Videoschnitt auch Premiere von Adobe als unter Windows, aber kleiner Tipp, es läuft auch in der VirtualBox, wenn man sich da in Windows installiert, da kann es nicht viel anrichten und Premiere läuft trotzdem.
Ja, gut, also, danke. Also ich merke schon, ich hätte schon eher mal hier moderieren sollen und einfach mal diese Frage stellen sollen. Gut, weitere Fragen. Da hinten.
Ich hätte bloß eine kleine Anmerkung, weil du sagtest ganz am Anfang irgendwie, da kam irgendwie so die Message rüber, nimm Linux und mach dir über Sicherheit keine Gedanken, das passt schon. Das finde ich irgendwie vielleicht ein bisschen zu blauäugig, weil ich kann mir vorstellen, dass unter anderem ein Grund ist, dass da jetzt noch nicht so viel passiert ist, dass Linux einfach nicht so verbreitet ist und nicht so lohnenswert für Angreifer. Es gibt durchaus Möglichkeiten, auch ein Linux-System anzugreifen und ich würde sagen, nimm Linux, versuch's zu verstehen, was da alles Schlimmes kommen könnte und mach keinen Blödsinn. Aber einfach sagen, ist egal, macht Linux, das ist toll.
Ja, aber da kommt ja diese Sache dazu, dass man nicht als Administrator, als Root im Internet unterwegs ist, sondern halt als nicht administrativer User, dass man jedes Mal beim Installieren sein Passwort eingibt, beim Ändern einer Konfigurationsdatei, auf diese Weise kann schon kein Virus reinkommen. Dann bei den meisten, also je nach Linux-Distribution gibt es bei einer neu installierten System nichts, was irgendwie ein Server ist, was von außen zugreifbar ist, also kommt da auch gar nichts rein. Und dann ist es auch ja vom Konzept her teilweise einfach sicherer. Und die Sache ist, dass es, gerade weil Linux viele Distributionen hat, die nicht zueinander binär kompatibel sind, können sich Viren auch nicht von einem zum anderen ausbreiten. Also auch wenn man irgendwo halt heise.de irgendwelche News liest, Linux, Sicherheitslücke, es bezieht sich im Allgemeinen auf Server und nicht auf irgendwie private Rechner, weil man da einfach keine Software hat, die da von außen angegriffen werden könnte. Während Server per Definition von außen angegriffen werden können.
Gut, an dieser Stelle müssen wir dann leider den Vortrag beenden. Danke an die Referentin.